Liebe Hörer, ich darf Sie sehr herzlich zur heutigen Sendung begrüßen, die unter dem Motto Feuer und Licht, eine katholische Monatszeitschrift, steht. Wir werden Ihnen die aktuelle Ausgabe vorstellen, das Märzheft aus dem Jahr 2014, das den Titel trägt »Kommt zurück zu mir, passend zur liturgischen Zeit, in der wir uns befinden, zur Fastenzeit«. Am Mikrofon begrüßen Sie Frau Gisela Lösch und Christa Pfenningberger.
Grüß Gott, liebe Hörer und Hörerinnen von Radio Horeb. Mein Name ist Gisela Lösch, ich bin Österreicherin. Ich lebe zurzeit in unserem Haus der Gemeinschaft der Seligpreisungen in Maria Langeck in Niederösterreich. Ich arbeite mit Christa Pfenningberger für Feuer und Licht. Einige von Ihnen kennen mich vielleicht. Ich mache einmal im Monat eine Sendung auch zum Thema die jüdischen Wurzeln des Christentums.
Mein Name ist Christa Pfenningberger, wie bereits erwähnt. Ich bin, wie Frau Gisela Lösch, auch aus Österreich, bin Mitglied der Gemeinschaft der Seligpreisungen, bin verheiratet mit Werner. Seit 2002 bin ich leitende Redakteurin von Feuer und Licht, also bereits seit 12 Jahren. Nach vielen Jahren im Ausland bin ich seit 3 Jahren in der Niederlassung der Gemeinschaft in Österreich, in Maria Langeck. Liebe Hörer, für alle unter Ihnen, die Feuer und Licht nicht kennen, darf ich unsere Zeitschrift ganz kurz vorstellen. Feuer und Licht ist eine katholische Monatszeitschrift und dient der Vertiefung des Glaubens. Das schlägt sich natürlich in der Themenauswahl nieder. Hier als Beispiele mögen nur einige Titel der letzten Ausgaben angemerkt werden.
Mit der Kirche fühlen, eine Ausgabe über die Kirche.
Die Zeit, eine Nummer über die Frage, wie wir als Christen mit der uns geschenkten Zeit umgehen.
Als Abbild Gottes schuf er sie. Eine Ausgabe, die sich kritisch mit der Gender-Ideologie auseinandersetzt.
Die Heilige Messe. Eine Nummer mit katechetischem Schwerpunkt über das Sakrament der Eucharistie.
Und schließlich die aktuelle Märzausgabe. Kommt zurück zu mir. Eine Nummer, die sich auf die Fastenzeit besinnt und die wir Ihnen heute vorstellen wollen.
Feuer und Licht erscheint einmal im Monat, mit Ausnahme von August. Da haben wir eine Sommerpause. Das heißt, es gibt 11 Ausgaben pro Jahr. Jedes Heft umfasst 40 Seiten in Farbdruck. Gedruckt wird das Heft in Deutschland und von dort auch versandt. Der Großteil unserer Leser kommt auch aus Deutschland. Insgesamt haben wir eine Leserschaft von ungefähr 5000 Lesern und die Zeitschrift ist in Deutschland, Österreich und in der deutschsprachigen Schweiz verbreitet. Kurz zum Team von Feuer und Licht. Unser Team besteht aus fixen 5 Mitarbeitern, aber bei jeder Ausgabe haben wir natürlich immer wieder zusätzlich Personen, Männer und Frauen, die diverse Beiträge schreiben. Gegründet wurde Feuer und Licht 1993. Wir haben also letztes Jahr unser 20-jähriges Bestehen gefeiert. Die aktuelle Ausgabe ist die Nummer 219. Natürlich, das kann man sich leicht denken, hat sich viel verändert in diesen 20 Jahren, vor allem auch, was den Bereich Technik, Druck und Layout anlangt. Dennoch blieb die Grundintention, nämlich die Wahrheit und die Schönheit des christlichen, des katholischen Glaubens zu vermitteln, immer gleich. Wenn Sie, liebe Hörer, Feuer und Licht kennenlernen möchten, können Sie gerne ein gratis Probeheft bestellen. Die Telefonnummer und die Adresse dazu liegen beim Hörerservice auch auf. Sie können aber auch gerne auf unsere Homepage schauen. Soweit ein kurzer Einblick in die Zeitschrift Feuer und Licht. Nach einem Lied beginnen wir nun den Rundgang durch die aktuelle Ausgabe, die wir mit einem für Feuer und Licht sehr wichtigen Beitrag beginnen, dem Freund Gottes, dem Heiligen des Monats. Doch mehr dazu nach dem Lied.
Die Lieder, die wir heute hören werden, stammen übrigens alle von Christa Pfenningberger. Die ersten 2 Lieder aus einer älteren Produktion mit Texten von der kleinen Thérèse von Lisieux. Und die 3 weiteren Lieder sind aus der aktuellen CD von Christa Pfenningberger mit dem Titel »Auf den Spuren der Barmherzigkeit«.
Ja, liebe Hörer, jetzt geht es weiter in der Sendereihe Spiritualität. Heute zum Thema Feuer und Licht. Die aktuelle Märzausgabe mit dem Titel »Kommt zurück zu mir« wird vorgestellt von Frau Gisela Lösch und von mir, Christa Pfenningberger. Ich habe es schon angekündigt, das nächste, was vorgestellt wird, ist eine sehr wichtige Rubrik in unserer Zeitschrift Feuer und Licht, nämlich die Freunde Gottes. Monatlich wird ein Heiliger, ein Seliger vorgestellt, ein Modell in der Nachfolge, ein Modell im Glauben. Bevor wir zum aktuellen Freund Gottes der Märzausgabe kommen, werfen wir vielleicht einen Blick auf die Freunde Gottes der kommenden Feuer- und Lichtausgaben.
Heiliger Maximilian Kolbe, polnischer Märtyrer des Dritten Reichs, im April.
Und im Maiheft wird Hermann von Reichenau vorgestellt, der Dichter des berühmten Gebetes Salve Regina.
Im Juni kommt dann die heilige Marguerite Maria Lacock, die Begründerin der Herzen-Jesu-Verehrung.
Und im Juli wird es auch eine sehr bekannte deutsche Heilige sein, nämlich der heilige Hildegard von Bingen, die erst vor kurzem zur Kirchenlehrerin erhoben worden ist.
Jetzt aber möchte ich Ihnen den Freund Gottes des Märzheftes vorstellen, Ronaldo Rivi. Es ist ein sehr ungewöhnlicher Heiliger. Er ist erst 14 Jahre alt und steht am Beginn seiner ersehnten Ausbildung zum Priester, als er von kommunistischen Partisanen entführt und ermordet wird. Morgen haben wir einen Priester weniger, ist der hasserfüllte Kommentar seines Mörders. Die Rede ist von Rolando Rivi. Rolando wird am 7. Jänner 1931 in San Valentino nahe der norditalienischen Stadt Modena geboren. Die Landschaft seiner Heimat ist hügelig, durchzogen von Feldern, Weinbergen und Kastanienwäldern. Die Eltern sind Bauern. Rolando ist der zweite Sohn. Nach ihm wird noch ein Mädchen geboren. Sein Vater Roberto weiht den kleinen Buben schon am Tag seiner Taufe unserer lieben Frau vom Berge Karmel. Rolando wird als fröhliches, intelligentes und lebhaftes Kind beschrieben. Seine Familie ist sehr gläubig. Mit dem Vater geht der Kleine täglich zur Kirche. Von der Großmutter lernt er das Rosenkranzgebet. Von ihr ist uns auch ein Ausspruch bekannt.
Entweder er wird ein Taugenichts oder ein Heiliger.
Mit 6 Jahren kommt Rolando in die Schule. Er ist der Beste seiner Klasse. Sein Religionslehrer ist Don Olinto, der Pfarrer von San Valentino. Er hat einen sehr positiven Einfluss auf den kleinen Rolando. Rolando ist sehr wissbegierig. Er lässt keine einzige Religionsstunde aus und er stellt viele Fragen über Jesus. Bald darf er bei der Messe auch ministrieren. Am Fronleichnamstag des Jahres 1938 feiert Rolando seine Erstkommunion und von da an wird Jesus für ihn ein enger Freund. Täglich sieht man ihn in der Kirche, im Gebet vertieft. Einmal geht er in der Weihnachtszeit zur Krippe vor und legt ein Säckchen vor das Jesuskind und sagt:
Lieber Jesus, hier sind meine Sünden. Es sind 100 Stück, ich habe sie gezählt. Aber ich verspreche dir, dass ich dir einmal einen Sack voller Tugenden bringe.
Schulfreunde haben später erzählt, dass Rolando sehr fröhlich war und oft Spiele organisierte. Besondere Freude machte es ihm, an Wettrennen teilzunehmen. Er war blitzschnell. Er wird als Führernatur beschrieben, der die Kinder dafür begeistern konnte, in die Kirche zu gehen und den Rosenkranz zu beten.
Nun ist es an mir, Jesus bekannt zu machen, ihn zu lieben und dafür zu sorgen, dass er geliebt wird.
Für viele Kinder wird er ein Vorbild. Ein Freund berichtet, dass Rolando die Kinder auch zur Nächstenliebe ermahnt.
Wenn du den Herrn liebst, musst du jeden Menschen lieben.
Im September 1939 bricht der Zweite Weltkrieg aus. Italien war unter der faschistischen Regierung Mussolinis an der Seite Hitler-Deutschlands in den Krieg eingetreten. 2 Onkel Rolandos werden einberufen und fallen an der Front. Der Krieg prägt die Gedankenwelt des kleinen Jungen. Bei seiner Firmung sagt er:
Ich möchte vollkommener Christ und Soldat Jesu Christi werden.
2 Jahre später vertraut er seinem Pfarrer an, dass er Priester werden möchte.
Ich möchte Priester werden, um viele Menschen zu retten. Dann werde ich Missionar, um Jesus auch in der Ferne bekannt zu machen.
Don Olinto, sein väterlicher Freund, kann ihn darin nur ermutigen und unterstützen. Er ist es auch, der mit den Eltern spricht. Und auch die Eltern stimmen mit Freuden zu. Haben Sie es doch schon längst geahnt? Spätestens seit Ihr Ältester Ihnen im Alter von 10 Jahren schüchtern, aber doch entschieden erzählt hatte, dass er im Gebet in seinem Inneren die Stimme Jesu gehört hätte.
Du gehörst mir, komm.
Im Oktober 1942 wird Rolando im kleinen Seminar seiner Diözese in Marola aufgenommen. Er ist erst 11,5 Jahre, als er, wie damals üblich, die Soutane bekommt. Rolando fügt sich schnell in das Seminarleben ein. Er lernt gern und hat keine Probleme mit dem streng geregelten Leben. Gleichzeitig aber genießt er auch die Pausen in vollen Zügen. Es kann schon einmal vorkommen, dass er nach der Pause mit einer zerrissenen und schmutzigen Soutane zurück ins Klassenzimmer kommt. Geschenkte Süßigkeiten oder andere Lebensmittel teilt er mit seinen Kameraden im Seminar.
Rolando war sehr lebendig und aufgeweckt bei jedem Spiel. Er war der Champion seines Jahrgangs. Und er liebte Jesus sehr. Man fühlte sich bei ihm wohl, er verbreitete Freude. Er war wirklich ein heiligmäßiger Junge.
Der junge Seminarist interessiert sich besonders für Missionsgeschichten und ist fasziniert von der Geschichte des seligen Michael Pro, einem jungen mexikanischen Jesuiten, der 1928 auf Befehl der kirchenfeindlichen Regierung in Mexiko erschossen wurde. Rolando möchte auch einmal Missionar werden, um denen die gute Nachricht zu bringen, die Jesus noch nicht kennen. Im Sommer 1943 wird Mussolini nach der Landung englischer und amerikanischer Truppen in Sizilien abgesetzt und Italien schließt einen Waffenstillstand mit den Alliierten. Die in Italien stationierten deutschen Truppen werden zu Besatzern. Verschiedene Partisanenverbände kämpfen gegen sie. Besonders die Heimat Rolandos wird zum Schauplatz dramatischer Kämpfe zwischen den deutschen Truppen und den Partisanen. Das Seminar muss geschlossen werden und Rolando kehrt zurück zu seiner Familie. Er trägt auch weiterhin stolz seine Soutane.
Das ist das Zeichen, dass ich Jesus gehöre.
Als Rolando einmal auf 2 junge Partisanen trifft, hört er, wie einer sagt:
Von jetzt an sind nicht mehr die Deutschen und die Faschisten unsere Feinde, die sind erledigt. Jetzt kommen die Reichen und die Pfaffen dran.
Für die Kommunisten zählt der Klerus zu den wichtigsten Feinden, die beseitigt werden müssen. Rolando lässt sich von seiner Entscheidung, die Soutane zu tragen und sich zu Jesus zu bekennen, nicht abbringen, obwohl seine Familie ihn darum bittet und die anderen Seminaristen es längst getan haben.
Ich kann und darf mein Gewand nicht ablegen. Ich habe keine Angst und trage es mit Stolz. Ich kann mich nicht verstecken. Ich gehöre dem Herrn.
Am 10. April geht Rolando nach der Messe in San Valentino in ein nahegelegenes Wäldchen, in das er sich oft zurückzieht, um zu lernen. Als er zum Mittagessen nicht nach Hause kommt, macht sich sein Vater Sorgen und geht ihn suchen. Anstatt seines Sohnes findet er auf dem Boden ein Blatt Papier, auf dem steht:
Suchen Sie ihn nicht, er ist einstweilen bei uns, die Partisanen.
Die Partisanen behandeln Rolando brutal. Sie sperren ihn in einen Stall und verhören ihn wie einen Verbrecher, um ein Geständnis zu erzwingen. Man beschuldigt ihn, für die Nazis zu spionieren. Das Geld, das sie bei Rolando finden, das hat er für seine Hilfe in der Sakristei erhalten. Dieses Geld nehmen sie als Beweismaterial und deklarieren es als Verräterlohn. Rolando wird gefoltert und misshandelt. Und obwohl er immer wieder beteuert, dass er nichts von dem, was man ihm vorwirft, getan hat, lassen seine Peiniger nicht von ihm ab. Selbst die Worte:
Ich bin doch nur ein Schulkind, ich habe nichts Böses getan.
Kann die Wut seinen Entführer nicht stoppen. Man reißt ihm seine geliebte Soutane vom Leib herunter, tritt sie in den Schmutz und stellt sie wie eine Trophäe zur Schau. Am 13. April bringen die Partisanen Rolando, der bereits völlig erschöpft ist, in einen Wald in der Nähe ihres Versteckes. Als der 14-jährige Junge die ausgehobene Grube sieht, begreift er, was man mit ihm vorhat. Er weint und bittet seine Mörder:
Gebt mir Zeit, ein Gebet für meinen Vater und meine Mutter zu sprechen.
Sogar in der Todesstunde denkt er nicht an sich, sondern an die, die er liebt. Rolando stirbt in der Barmherzigkeitsstunde an einem Freitagnachmittag um 15 Uhr. Er ist 14 Jahre alt und 3 Monate. Sein Vater lässt auf den Grabstein schreiben:
Ruhe im Licht und im Frieden Christi, der du durch Hass und Finsternis ausgelöscht wurdest.
Die Nachricht von der Wirksamkeit der Fürsprache des jungen Märtyrers verbreitet sich rasch und bald wird Ronaldo weit über die Grenzen Italiens hinaus bekannt. Von überall her kommen die Menschen mit ihren Anliegen. Im Jahre 2006 wird eine Reihe von Rolando Rivi zugeschriebenen Heilungen offiziell als Wunder anerkannt. Im März 2013 anerkennt Papst Franziskus die Ermordung Rolando Rivis als Martyrium, als aus Hass gegen den Glauben verübtes Verbrechen. Am 5. Oktober 2013 wird Rolando selig gesprochen.
Der die Sehnsucht schenkt und der sie auch erfüllt.
Feuer und Licht, die katholische Monatszeitschrift zur Vertiefung des Glaubens. Ein Rundgang durch das aktuelle Märzheft mit dem Titel Kommt zurück zu mir, am Mikrofon Frau Gisela Lösch und Christa Pfenningberger. Gehen wir einen Schritt weiter auf unserem Rundgang, blättern wir um in der aktuellen Märzausgabe und kommen wir zu einer Rubrik, die Sie auch in jedem Feuer und Licht finden, dem Glaubenszeugnis. Sehr oft bekommen wir von Lesern die Rückmeldung, dass die heiligen Beschreibungen, wir haben soeben eine gehört, und das Glaubenszeugnis das erste sind, was sie lesen würden. Das Wort von Paul VI. Ist vermutlich den meisten bekannt. Der heutige Mensch hört lieber auf Zeugen als auf Lehrer, und wenn er auf Lehrer hört, dann deshalb, weil sie Zeugen sind. Die Glaubenszeugnisse machen deutlich, dass Gottes Kraft sich in einem Leben offenbaren kann, dass ein Leben sich durch die Begegnung mit Gott zum Guten wandeln kann. Genauso wichtig aber sind Glaubenszeugnisse von Menschen, die berichten, wie sie in schwierigen Situationen, oft sehr schwierigen Situationen, aus der Kraft des Glaubens gelebt haben, weitergegangen sind. Gisela wird Ihnen jetzt das Zeugnis eines Mannes vorlesen, der nach einer langen, leidvollen Suche die katholische Kirche entdeckt hat. Nicht zuletzt durch die Schriften eines sehr bekannten deutschen Religionsphilosophen. Aber hören wir lieber das Zeugnis selbst.
Wann genau eine Bekehrung beginnt, lässt sich schwer sagen. Enden sollte sie ja nie in diesem Leben. Auf meinem Lebensweg gibt es mehrere Zeitpunkte, an denen sich mein Verhältnis zu Gott entscheidend veränderte. Ein besonderer Moment, der mir vom Prozess meiner Bekehrung in Erinnerung geblieben ist, war ein einsamer Spaziergang in einem Kiefernwald. Hier, so meine ich, habe ich zum ersten Mal ein Du gesprochen, zum ersten Mal ernsthaft Gott als Gegenüber erfahren. Wie es dazu kam? Gott als Person war mir unbekannt. Christus als Wirklichkeit habe ich nie erfahren. Katholischer Religionsunterricht in der Schule, Erstkommunion, Beichte, Firmung gehörten wie der fällige Aufschwung im Sportunterricht oder der Englisch-Vokabeltest einfach dazu. Nachdem ab dem 14. Lebensjahr von außen kein religiöser oder kirchlicher Anschluss mehr kam, war dieses Thema für mich abgehakt. Als ich beim Erwachsenwerden dann begann, mich für grundsätzliche Fragen über den Menschen und die Welt zu interessieren, war der christliche Glaube als Welterklärung nicht einmal mehr eine Option. In dieser Zeit wurde auch das Gefühl der Sinnlosigkeit immer stärker. Als Lebensinhalt kannte ich nur Genuss und Aufregung, und so verfiel ich in ein Wechselspiel von Ablenkung und Sinnlosigkeit. Langsam begann dabei ein Suchen nach einem Mehr, nach einem Grund für das Leben und das Sein. Ich suchte bei Hermann Hesse, bei indischen Mönchen, bei den Indianern, bei Rudolf Steiner und bei anderen. Dass in der Kirche etwas zu finden wäre, auf den Gedanken kam ich erst gar nicht. Ich hielt sie für einen traditionellen Verein ländlicher Dörfer. Ich las Unmengen von Büchern. Ich reiste in ferne Länder, um dort etwas Ultimatives zu finden. Gleichzeitig war in mir eine große innere Not. Im Zuge meines Fragens las ich bei einem Philosophen den Namen Romano Guardini. Ich kam zu einem Buch von ihm, oder müsste ich richtiger sagen, das Buch kam zu mir? Der Herr, Betrachtungen über die Person und das Leben Jesu Christi. Beim Lesen geschah etwas, das anders war als bei den anderen Büchern. Nicht mehr ich suchte zu verstehen, sondern ich hatte das Gefühl, dass sich mir das Verständnis förmlich aufdrängte. Meine Suche wendete sich also in eine Richtung, die ich nicht erwartet hätte. Sie richtete sich auf die Kirche und den christlichen Glauben. So dauerte es nicht mehr lange bis zu dem Ereignis im Kiefernwald, das ich eingangs erwähnte. Ich öffnete aus meiner Verschlossenheit ganz vorsichtig einen kleinen Spalt und wagte das, was mir begegnet war, anzusprechen. Er war das Du. Ich konnte die Wirklichkeit eines personalen Gottes, die Wirklichkeit Jesu Christi, nicht mehr ignorieren. So begann ein Weg mit neuer Lektüre, die von Christus sprach. Mir wurde langsam klar, dass ich mein Leben ändern musste, dass ich dabei war, mich zu zerstören, meine Nächsten zu verletzen und manchmal sogar in das Unheil mitzunehmen. So beschritt ich zögerlich und mühsam meinen Weg, mit Momenten der Gnade und vielen Rückfällen. Dieser neue Weg führte in die Kirche, zu den Sakramenten und zu der Absicht, ein neues Leben aufzubauen. Meine Freundin, die mittlerweile meine Frau geworden war und diesen Weg mit mir ging, war sicherlich eine der wichtigsten Stützen. Ohne sie hätte ich den Weg verloren. Ich war also dabei, mein Leben langsam zu ordnen und neu aufzubauen. Der Schmerz, den verschiedene Erlebnisse in meinem Leben nach sich zogen, öffnete mich immer wieder aus meiner Verschlossenheit in mich selbst für die Wirklichkeit und die Wahrheit. Meistens ist das so. Wenn man weniger halsstarrig wäre, würden vermutlich sanftere Heilmittel ausreichen. Ich kann sagen, dass ich auf der Suche nach mir selbst unerwarteterweise Gott gefunden habe. Je mehr ich dann Gott suchte und nicht mehr mich, umso mehr fand ich auch mich selbst. Noch immer gehe ich auf diesem Weg und Tag für Tag will ich mich Gott zuwenden. Nur so leuchtet in allen Dingen der Sinn und die Schönheit auf. Hören wir jetzt einige Takte Musik. Wir werden das Lied hören, Gnädig und gütig ist der Herr, von einer CD von Christa Pfennigberger mit dem Titel Auf den Spuren der Barmherzigkeit.
Kommt zurück zu mir, liebe Hörer, ist der Titel der aktuellen Märzausgabe von Feuer und Licht. Wir befinden uns mittendrin in einem Rundgang durch die aktuelle Märzausgabe, jetzt im Rahmen dieser Sendung Spiritualität, die heute ganz unter dem Motto Feuer und Licht, eine katholische Monatszeitschrift zur Vertiefung des Glaubens, steht. Wir haben soeben ein Glaubenszeugnis gehört, etwas, was in jedem Feuer und Licht vorkommt. Blättern wir eine Seite weiter und kommen wir zum Interview, auch eine fixe Rubrik eines jeden Feuer- und Lichtheftes. Welche Interviews wird es in den nächsten Heften geben?
Pfarrer Dr. Bernhard Sproll im April über Johannes Paul II. Und die Barmherzigkeit.
Im Mai Pater Jacques Philipp von der Gemeinschaft der Seligpreisungen, sicher vielen Hörern von Ihnen bekannt, ein Interview über den inneren Frieden.
Und im Juni Pater Johannes Maria Poplotzki mit dem Thema Gott und seine Schöpfung. Für das Märzheft konnte ich Professor Dr. Thomas Söding für ein Interview gewinnen. Dr. Söding kommt aus Hannover, ist verheiratet, hat 3 Söhne und Theologie, Germanistik und Geschichte studiert. Der Schwerpunkt seiner Arbeit ist die Exegese der Evangelien, die Paulinische Theologie und er ist Mitglied der Internationalen Theologenkommission im Vatikan. Ich werde jetzt die Fragen vorlesen und Christa, darf ich dich bitten, dass du die Antworten von Herrn Professor Söding vorliest, die er mir gegeben hat. Sehr geehrter Herr Professor Söding, wie ist es zu verstehen, wenn Jesus sagt, kehrt um und glaubt an das Evangelium?
Jesus liegt auf der Linie des Täufers Johannes und der Propheten Israels. Realistisch werden und die Sünden bekennen, mutig werden und Gott eine Wende zum Guten zutrauen. Jesus macht aus dieser Wende noch mehr, nämlich Glauben und Nachfolgen. Das ganze Leben bekommt eine neue Orientierung, eine neue Motivation, einen neuen Sinn durch Gott.
Passt der Ruf nach Umkehr und Buße noch in unsere Zeit? Welches Gottesbild steht hinter diesem Ruf?
Gott ist der Gerechte und der Gute. Es gibt für Menschen nichts Besseres, als Gott zu erfahren. Weil er gerecht ist, verurteilt er das Böse. Weil er gut ist, überwindet er es. Das geschieht immer zuerst im eigenen Herzen, dann aber auch in der Gesellschaft und in der Kirche. Kaum etwas ist aktueller als die Botschaft der Umkehr. Es gibt immer noch und immer wieder die Möglichkeit, neu anzufangen. Aber man muss sie auch nutzen. Schade, wenn man sie verpasst.
In der Apostelgeschichte lesen wir, der Herr fügte täglich ihrer Gemeinschaft die hinzu, die gerettet werden sollten. Ist Bekehrung eine menschliche Entscheidung oder das Werk bzw. die Gnade Gottes?
Das ist eine falsche Alternative. Das Evangelium ist eine Offenbarung. Das Leben ist Geschenk, Glaube ist Gnade. Deshalb darf sich niemand etwas darauf einbilden, zu glauben und aus dem Evangelium neu zu leben. Aber das Geschenk will angenommen, das Evangelium gehört, das Leben gelebt, der Glaube selig werden. Gott schenkt so, dass ich alles, was er gibt, annehmen kann, als mein eigen von ihm. So kann ich es weitergeben und weiterschenken.
Umkehrberichte in der Bibel beziehen sich auf einzelne Menschengruppen oder gar ein ganzes Volk. Was geht der Umkehr voraus? Welche Einsichten oder Erfahrungen?
Umkehr ist eine Antwort auf einen Ruf. In der Bibel ist es der Ruf der Prophetie, der Ruf von Menschen, denen Gott ein Ohr und eine Stimme für sein Wort geschenkt hat. Die Propheten sind Realisten. Sie klären auf, was der Fall ist. Sie sagen voraus, was kommen wird. Solcher Prophetie muss man folgen, solche Prophetinnen und Propheten muss man haben. In der Bibel werden viele Namen genannt, meist von Menschen, die verfolgt, verachtet, verlacht worden sind. Jesus auch. Und wie ist es heute? Ich denke in erster Linie an die Heiligen. Wer sich an ihnen orientiert, der kann erkennen, was im eigenen Leben geändert werden muss und geändert werden kann.
Wenn wir Umkehr hören, denken wir vor allem an die Hinwendung zu Gott. Ist nicht aber auch die entschiedene Abkehr von der Sünde notwendig?
Beides gehört zusammen. Es gab Zeiten, in denen die Fixierung auf die Sünde so stark war, dass man dagegen halten muss. Umkehr ist nicht nur Abkehr von einer dunklen Vergangenheit, sondern auch Hinkehr zu einer hellen Zukunft. Das Bekenntnis der Sünden ist ein Akt des Vertrauens, dass bei Gott alles, was das Leben belastet und vergiftet, gut aufgehoben ist, weil er es nicht vergrößert, sondern vergibt.
Wie sieht das Leben eines bekehrten Menschen aus? Welche Bilder oder Vorbilder stellen uns die Evangelien vor Augen?
Das größte Vorbild ist Jesus. Er ist nicht nur Vorbild, sondern er ist Retter. Aber weil bei ihm Leben und Lehre hundertprozentig übereinstimmen, ist er auch der, der wie kein zweiter sinnvolles Leben zeigt. Mir sind aber auch die kleinen Helden wichtig, die schwachen Jünger, die von Jesus gestärkt werden, die zögernden Apostel, die von Jesus begeistert werden, der stammelnde Moses, der Gottes Wort verkündet, die lachende Sarah, die ein Kind empfängt. Mir ist am nächsten der Vater eines kranken Kindes, der bekennt, ich glaube, hilf meinem Unglauben.
Was haben Bekehrung und Nachfolge miteinander zu tun?
Bekehrung ist nicht punktuell, nicht nur Entscheidung. Bekehrung ist ein Ende und ein Anfang, Ende des alten und Anfang des neuen Lebens. Dieses Leben will dann aber auch gelebt werden. Im Markus-Evangelium entsteht eine Reihe: Umkehr, Glaube, Nachfolge. Nachfolge ist geglaubte und gelebte Umkehr. Nachfolge ist eine Konsequenz des Sündenbekenntnisses und der Sündenvergebung. Nachfolge führt zur Gemeinschaft mit Jesus im Leben und im Sterben. Das ist schwer. Deshalb bleibt der Ruf zur Umkehr auf dem Weg der Nachfolge aktuell.
Eines ihrer Bücher heißt: Der Tod ist tot, das Leben lebt. Ostern zwischen Skepsis und Hoffnung. Wie meinen Sie das?
Es ist ein Buch für die Osterzeit und ein Titel von Silja Walter. Ostern feiert den Sieg über den Tod. Der Tod stirbt und das Leben beginnt. Das ist eine so gute Nachricht, dass viele denken, zu schön, um wahr zu sein. Auch die Jünger konnten ihr Glück nicht fassen. Aber die Skepsis kann Hoffnung werden, wenn man Gottes Angesicht sucht.
Umkehr und Glaube sind also die Grundhaltungen, um der frohen Botschaft begegnen zu können.
Wenn wir Jesus folgen, ja. Umkehr, weil eine ehrliche Bilanz des Lebens dazugehört, voller Vertrauen, Mut und Entschlossenheit, neu anzufangen. Glaube, weil es gilt, das ganze Leben auf die Karte Gottes zu setzen und dazu zu stehen, privat wie öffentlich, so gut man es eben kann.
Ist die Botschaft des Kreuzes den Menschen heute noch zumutbar?
War sie es je? Paulus spricht doch schon vom Skandal und vom Irrsinn. Dass Gottes Sohn am Kreuz stirbt und dass darin das Heil der ganzen Welt begründet sein soll, geht gar nicht. Es stellt alles menschliche Denken über Gott und die Welt auf den Kopf. Aber Paulus sagt, nur so werden die Dinge zurechtgerückt. Jesus ist derjenige, der sich rückhaltlos in den Dienst der Menschen stellt, bis zum Kreuz. Und Gott ist derjenige, der den äußersten Punkt der Gottesfinsternis zum hellsten Punkt des Universums macht. Deshalb muss das Kreuz zugemutet werden. Es macht Mut. Gott hat es zum Zeichen der Liebe mitten im Hass gemacht.
Was empfehlen Sie Menschen, die die österliche Bußzeit bewusst gestalten möchten? Wie kann man das angehen?
Es gibt viele Wege. Die Bergpredigt nennt die wichtigsten. Denken wir an das 6. Kapitel des Matthäusevangeliums. Fasten, Beten, Almosen geben. Das Bibellesen ist eine gute Übung in der Fastenzeit. Warum nicht das Matthäusevangelium wählen? Es ist das Evangelium dieses Lesejahres. Wer Sonntag für Sonntag in die Kirche geht, gewinnt einen guten Überblick. Aber das Ganze ist mehr als die Teile. Einmal Matthäus von vorn bis hinten, nicht möglichst viel, sondern möglichst intensiv Tag für Tag. Weniger ist mehr. Liebe Hörer, wir nähern uns dem Ende unseres Rundganges durch die aktuelle Ausgabe von Feuer und Licht mit dem Titel »Komm zurück zu mir«. Wir haben einige Rubriken betrachtet, die Sie in jedem Feuer und Licht finden. Feuer und Licht, die katholische Monatszeitschrift zur Vertiefung des Glaubens. Auf der Seite 34 finden Sie in jeder Nummer eine Ausgabe, die den Titel »Frequently Asked Questions« trägt. Pater Stefan Johannes Köhler, Priester der Gemeinschaft der Seligpreisungen, sicher manchen unter den Hörern von Beiträgen in Radio Horeb, keine unbekannte Person, antwortet auf Fragen, die wir ihm stellen. Es sind typische Fragen, die oft an Katholiken herangetragen werden und auf die auch oft, vor allem in den Medien, Antworten gegeben werden, die mit der Lehre der Kirche nichts mehr zu tun haben. Einige Beispiele für Frequently Asked Questions.
Wieso braucht es Selig- und Heiligsprechungen? Stiehlt ihre Verehrung nicht Gott die Ehre? Und wieso pocht die Kirche auf ein Wunder, damit sie die Heiligkeit eines Menschen erklärt?
Oder eine andere Frage. Wieso werden in der katholischen Kirche Frauen nicht zu Priestern geweiht? Ist die Haltung der katholischen Kirche in diesem Punkt nicht wirklich längst überholt?
Wie kann Gott, wenn er gut ist, das Leid zulassen? Er ist doch allmächtig. Er könnte das Leid doch verhindern.
Auf diese und andere Fragen antwortet Pater Stefan Köhler aus der Sicht der Lehre der katholischen Kirche. Im März haben wir ihn Folgendes gefragt.
Haben nicht alle Religionen irgendwie recht? Ist es nicht einfach intolerant zu behaupten, die christliche Religion sei die Wahrheit?
Die Antwort von Pater Stefan. Zunächst möchte ich auf den Gebrauch des Wortes Toleranz in dieser Frage eingehen. Toleranz im sozialen Bereich bedeutet, die subjektive Überzeugung eines anderen Menschen stehen zu lassen, auch wenn meine eigene Überzeugung dem völlig widerspricht. Unter intolerant verstehe ich nun, diese Spannung eben nicht auszuhalten und sie mit persönlicher oder staatlicher Gewaltausübung zu lösen. Insofern ist die Behauptung einer Wahrheit niemals intolerant, sondern Prüfstein der Toleranz der anderen. Dann möchte ich die christliche Wahrheitsbehauptung doch etwas differenzieren. Die heidnischen Religionen werden von der Kirche als Ausdruck der Suche nach Gott verstanden. Sie sind nicht einfach global falsch, sondern zeigen Spuren der Wahrheit, die aus der menschlichen Vernunft und von Gott herkommen. Demgegenüber verstehen sich Judentum und Christentum als Selbstoffenbarung des einzigen wahren Gottes, der Suche des Menschen entgegenkommt. Diese Offenbarung geschieht zunächst in der Geschichte der Väter Abraham, Isaak und Jakob, aus denen später das Volk Israel hervorgeht. Es handelt sich um eine in der Zeit voranschreitende Offenbarung mit erzieherischem Charakter. Diese Heilsgeschichte findet nach christlicher Überzeugung in der Menschwerdung des Sohnes ihren Höhepunkt, in der Person, der Lehre, dem Wirken, dem Tod und der Auferstehung von Jesus, dem Messias Israels. Wichtig ist auch, dass es innerhalb der katholischen Lehre eine Hierarchie gibt der Glaubenswahrheiten. Ich würde nicht behaupten, dass die christliche Religion die Wahrheit sei. Es gibt Aussagen und Denkweisen in den verschiedenen christlichen Konfessionen, die ich für unwahr halte. Es gibt Aussagen der katholischen Kirche, die nur in einem bestimmten geschichtlichen Kontext ihre begrenzte Bedeutung gewinnen. Was also ist die behauptete Wahrheit? Es ist Jesus, der von sich sagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und diese Wahrheit spiegelt sich im Gebet wider: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.